Urlaub ist schön. Verreisen macht Spaß. Aber ich genieße es auch wieder, daheim zu sein, im eigenen Zuhause. Und es ist sehr schön, wieder in der eigenen Gemeinde zu sein, die bekannten Gesichter zu sehen und sich auszutauschen über das, was man erlebt hat. Der Wochenspruch für diese Woche heißt ja, nun seid ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbewohner und Gottes Hausgenossen. So könnte man das jetzt hierzu auch sagen. Obwohl ich mich über mangelnde Gastfreundschaft auf unserer Reise wahrhaftig nicht beklagen kann. Wir waren auch, auf einem Foto habt ihr uns gesehen, Teil der Lettland-Reisegruppe, auch wenn wir etwas später dazugestoßen sind. Und auch wir hatten einige sehr schöne und beeindruckende Begegnungen. Und eine davon, die war jetzt hier auf den Fotos nicht zu sehen, war der Besuch in Riga in der Matthäusgemeinde. Das ist eine der ältesten und ich glaube größten Baptistengemeinden dort. Auf einem Foto konnte man sehen, die Gruppe hat in Kuldiga, das ist die Stadt mit dem Wasserfall, auch eine kleine Gemeinde besucht. Aber als wir dabei waren, waren wir dann in Riga in der großen. Und das ist die Gemeinde von Barbaras Freundin Ilse, die Frau mit den blonden Haaren, die wir hier in Oberramstadt auch schon kennengelernt haben, die so gut Klavier spielen kann. Wir bekamen eine Führung durch die Gemeinde und Erläuterungen zum Gemeindeleben von Mattis, dem Jugendpastor, und Agnia, der Leiterin der Kinderarbeit. Sehr sympathische junge Menschen, sehr engagiert. Und ich hoffe, dass wir im Kontakt bleiben und dass sie uns vielleicht auch mal besuchen oder dass wir noch mal hinfahren können. Mich begeistert es, wenn ich Geschwister aus anderen Gemeinden, aber besonders aus anderen Ländern kennenlerne und erlebe, wie sie Jesus lieben, wie sie ihm nachfolgen und versuchen, für ihre Umgebung ein Segen zu sein. In Lettland ist materielle Armut und vor allem die Frage der Perspektive im eigenen Land eine große Herausforderung. Viele junge Menschen mit guter Ausbildung haben das Land schon verlassen. Agnia ist selbst in Deutschland geboren, aber ihre Familie ist nach Lettland zurückgekehrt. Und sie hat eine große Leidenschaft für die Kinder in der Gemeinde und die Kinder aus den armen Familien der Nachbarschaft, die sie in ihre Angebote einladen und die auch kommen. Und das ist ein großer Segen. Der Predigttext für heute Morgen zeigt uns auf, wie im Neuen Testament über Gemeinde gedacht wird. Die Beschreibung der sogenannten Urgemeinde, das Idealbild von Gemeinde. Und das ist die Fortsetzung von dem Text, den Margot vorhin gelesen hat. Apostelgeschichte 2, ich lese nochmal ab Vers 41 bis 47. Die nun sein Wort annahmen, also das Wort von Petrus, ließen sich taufen. Und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Eine starke Beschreibung. Das Thema heute ist Gemeinde nach dem Herzen Gottes. Ich setze aber noch einen Untertitel dazu, Utopie oder Wirklichkeit. Und der Begriff Utopie ist dabei gar nicht negativ gemeint. Wir sagen das ja manchmal. Das ist doch utopisch im Sinne von, das schaffst du oder das schaffen wir nie, lass das sein. Die Kraft der Utopie liegt darin, dass sie ein Ziel vorgibt, eine Vision, in deren Horizont man lebt. Wir schauen uns diese Utopie gleich näher an und sehen uns dann die Wirklichkeit, und ich setze die mal in Anführungsstriche an, die Wirklichkeit in den ersten Gemeinden und die Wirklichkeit einer Gemeinde im 21. Jahrhundert in Deutschland. Das sind so die drei Punkte, durch die ich gehen möchte. Also, wir fangen an mit der idealen ersten Gemeinde. Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, beschreibt den Anfang der christlichen Gemeinde eben in dieser idealen Weise. Der Text steht ja nach dem Bericht über Pfingsten, also das Fest, an dem Gott den Heiligen Geist auf alle Jünger ausgegossen hat und der mächtig an allen wirkte, die dort in Jerusalem zusammengekommen waren. Die Zuhörer der Predigt von Petrus sind total ergriffen und fragen, was sie nun tun sollen. Petrus sagt ihnen, sie sollen Buße tun, also umkehren zu Gott, sich taufen lassen und den Heiligen Geist empfangen. Hier sehen wir also die erste Wirkung. Gemeinde ist die Gemeinschaft der Menschen, die sich zu Gott hingewendet haben, die sich bekehrt haben und die getauft wurden. An diesem ersten Großereignis also 3000 Menschen. Sie bilden die erste Gemeinde. Und zu ihr gehören vier Kennzeichen. Die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und das Gebet. In der Luther-Übersetzung heißt es, sie blieben aber beständig. Und daran bin ich ein bisschen hängen geblieben, weil in anderen Übersetzungen formuliert wird, sie nahmen teil. Sie nahmen teil am Brotbrechen und so weiter. Aber ich finde dieses Wort bleiben bemerkenswert. Wenn wir Jesus nachfolgen, sprechen wir vom Bleiben am Weinstock. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Wenn wir an ihm bleiben und er in uns, dann bringen wir viel Frucht, heißt es in Johannes 15. Könnte es sein, dass Gott sich Gemeinde ausgedacht hat mit diesen vier Bestandteilen, in denen wir bleiben, damit wir auch an Jesus, dem Weinstock, bleiben? Okay, wir gucken uns die vier Kennzeichen an. Die Lehre der Apostel. Die junge Gemeinde brauchte Lehre, brauchte Berichte darüber, was Jesus gelehrt hat. Was hat er von Gott erzählt? Worin unterscheidet sich der neue Weg nun vom alten Weg? Das Christentum oder Christsein vom Judesein, vom Judentum. Das Evangelium vom Gesetz. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er Jesus seinen Sohn sandte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16, das Evangelium in einem Satz. Das gilt es immer wieder zu lehren, zu erläutern, die großen Linien von Gottes Plan mit den Menschen aufzuzeigen und dann zu zeigen, was das heißt im Alltag. So zu leben, in dieser Liebe Gottes, in diesem Glauben an Jesus Christus und in der Hoffnung auf das ewige Leben. Das zweite Kennzeichen, Gemeinschaft, Koinonia, die gegenseitige Unterstützung, das geteilte Leben, Zeit, die man miteinander verbringt, damit niemandem etwas fehlt. Gemeinsam Gott loben, gemeinsam dienen, sich austauschen. Menschen, die alle zu einer Gemeinde gehören, und füreinander sorgen, miteinander teilen, die fürsorglich miteinander umgehen und einen Blick haben für soziale Gerechtigkeit. Sie verkauften Güter und Habe, verkauften ihre Immobilien und was sie sonst hatten. Jeder bekommt das, was er oder sie nötig haben. Niemand geht leer aus. Niemand hat zu viel. Einmütig waren sie, verstanden sich in ihrem gemeinsamen Glauben an den auferstandenen Christus als eine Gemeinschaft. Sie trafen sich regelmäßig, um miteinander Gottes Wort zu hören, im Tempel in Jerusalem. Denn das blieb Haus Gottes auch für diejenigen, die sich zu Christus bekannten. Jesus selbst hatte doch auch hier gelehrt und war mit vielen Menschen im Gespräch gewesen. Aber sie trafen sich auch in den Häusern reihum. Sie aßen miteinander. Nicht nur die Freunde, sondern alle wurden irgendwo eingeladen. Brotbrechen, ein anderes Wort für Abendmahl. Die junge Kirche hat von Anfang an das umgesetzt, was Jesus beim letzten Passamahl vor seinem Tod eingesetzt hat. Die Zeichenhandlung, die an ihn und sein Werk erinnert. Die mehr ist als eine gemeinsame Mahlzeit. Die aber auch Teil einer gemeinsamen Mahlzeit sein kann. Und das Gebet. Gemeinsam und allein mit Gott im Gespräch zu sein, ihm danken, ihn loben, ihn bitten für Anliegen, ihm Not klagen und erleben, dass er eingreift, dass Dinge sich verändern, dass man selbst eine andere Sicht auf Dinge bekommt, weil der Heilige Geist seine göttliche Sicht schenkt. Das war eine besondere Zeit dort in Jerusalem, ein ganz neuer Anfang, sozusagen Pionierzeit. Die Beschreibung der Gütergemeinschaft klingt ja fast kommunistisch. Alles verkaufen, kein Privateigentum mehr, alles miteinander teilen. Wir finden das in Klöstern und Kommunitäten auch heute noch im christlichen Bereich. Ehrlicherweise muss man sagen, dass sie damals die starke Erwartung hatten, dass Jesus noch zu ihren Lebzeiten wiederkommt und dass dann Gottes Herrschaft auf dieser Erde anbricht. Was soll man da noch mit Privateigentum? Wir lächeln natürlich und wissen es besser, schlau wie wir heute sind. Oder doch nicht? Gibt es nicht manchmal auch in uns die Sehnsucht nach dem einfachen Leben? Wir versuchen abzugeben, weil wir merken, dass unser eigener Besitz zum Ballast geworden ist. Und dann hängen wir doch wieder dran und schleppen alles mit. Okay, manche von euch können das besser als ich, das Abgeben meine ich. Aber damals in dieser Aufbruchsstimmung war die Begeisterung für die neue Lebensform wirklich groß. Man traf sich täglich, sie versammelten sich im Tempel und auch in den Häusern, die von Geschwistern geöffnet wurden. Gemeinsame Mahlzeiten, Lobpreiszeiten, Gott wirkte Zeichen und Wunder durch die Apostel und es bekehrten sich regelmäßig neue Menschen. Die Gemeinde wuchs. So muss der Himmel auf Erden sein, so ist Reich Gottes. Das ist das Idealbild, die Utopie als Vision. Mich spornt sie an, weil ich denke, dass das Gottes Ziel mit seinen Kindern ist. Auch wenn die Vollendung noch aussteht und wir die Verwirklichung nur immer in Ansätzen sehen, solange wir hier auf der Erde sind. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, die Wirklichkeit der ersten Gemeinde. Schauen wir ihre Weiterentwicklung an. Für die erste Gemeinde blieb es nämlich auch nicht so ideal, wie es in unserem Textabschnitt beschrieben ist. Probleme von innen und von außen traten auf. Ein Ehepaar, das sich beim Spenden besonders hervortun wollte, wird der Lüge überführt. Das große Gemeindewachstum erfordert neue Strukturen. Man musste die Dienste anders verteilen, weil es zu Klagen der Gemeindeglieder kam. Das anfängliche Wohlwollen der Umgebung verwandelte sich in Ablehnung und es kommt zu Gefängnis und Verfolgung, sodass sich die Gläubigen in die ganze Umgebung verteilen. Auch mit der wirtschaftlichen Versorgung gab es später Probleme. Wir wissen aus den Briefen des Paulus, dass er in Korinth und anderswo Kollekten für die Gemeinde in Jerusalem gesammelt hat, weil die Geschwister dort so bedürftig waren. Aber das Reich Gottes ist gewachsen, gerade durch den Druck der Verfolgung. So berichtet es Lukas in Kapitel 8, Abvers 1. Mit diesem Tag setzte eine große Welle der Verfolgung ein, von der die ganze Gemeinde in Jerusalem erfasst wurde. Und außer den Aposteln flohen alle Gläubigen nach Judäa und Samarien. Einige gottesfürchtige Leute kamen und bestatteten Stephanus, den ersten Märtyrer, unter lautem Klagen. Saulus zog durch die ganze Stadt und versuchte, die Gemeinde mit allen Mitteln zu vernichten. Er ging von Haus zu Haus und zerrte Männer und Frauen heraus und ließ sie ins Gefängnis werfen. Doch die Gläubigen, die aus Jerusalem geflohen waren, zogen umher und verkündeten die Botschaft von Jesus. Das ist ein wichtiger Aspekt zum Thema Gebet und Fürbitte. Es hätte ja so bleiben können. Sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, brachen das Brot hin und her in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Wie hätte also möglicherweise ein Fürbittegebet gelautet? Herr, wir danken dir für diese wunderbare Gemeinschaft. So möge es bleiben, bis du wiederkommst. Aber Gott sagt, ich will euch gebrauchen. Jesus hatte gesagt, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Jesus wollte Gemeinden, die das Evangelium verkündigen und nicht nur verkündigen, sondern auch leben, auf der ganzen Welt, nicht nur in Jerusalem. Und ich glaube, uns ist bis heute nicht immer ganz klar, welche Wege er alle gebrauchen kann, um zu diesem Ziel zu kommen. Bis heute ist das so. Ich denke an die Berichte von Open Doors, von Missionaren oder von Gemeinden, zum Beispiel in der Türkei, die selbst so winzig sind, aber sich um Flüchtlinge aus Syrien kümmern und so ein Zeugnis sind in einer muslimischen Umgebung. Und damit komme ich zum dritten Punkt, die Wirklichkeit einer Gemeinde im 21. Jahrhundert in Deutschland. Übertragen wir das Ganze auf uns hier und heute. Glücklicherweise oder leider gibt es digitale Medien, über die wir im Kontakt miteinander sind. Man kann es ja von zwei Seiten sehen und alles Digitale total verteufeln. Ich glaube, es hilft nicht weiter. Ich möchte es positiv sehen und sage, glücklicherweise ist es heute einfach geworden, einer größeren Gruppe von Geschwistern Informationen zu Gebetsanliegen mitzuteilen. Und das haben wir aus den Berichten jetzt im Gottesdienst, ist es schon klar geworden, das ist in den vergangenen zwei Wochen gut genutzt worden. Und ich glaube, darin ist die Verbundenheit miteinander auch zum Ausdruck gekommen. Trotz Urlaubsreisen und Entfernungen haben wir von dringenden Anliegen erfahren und konnten dafür beten. Besonders freuen wir uns dann über positive Rückmeldungen, wenn Menschen schreiben, dass sie sich von den Gebeten der anderen getragen fühlen oder dass ihnen bewusst wurde, dass sie in einer schweren Zeit nicht allein sind. Wir kennen aber auch das andere Phänomen. Menschen ziehen sich zurück, weil sie so mit dem Beruf beschäftigt sind, weil es ihnen gesundheitlich nicht gut geht, sie aber niemanden behelligen wollen, weil es sich einfach so eingeschlichen hat, für sich allein zu wursteln. Es funktioniert ja auch. Man hat ja digitale Kontakte auf der ganzen Welt und kann jederzeit, wenn man will, mit ihnen kommunizieren. Ich möchte an dieser Stelle gar keine Appelle erklingen lassen. Ich möchte nur uns auf folgenden Punkt aufmerksam machen. Wir leben in einer Gesellschaft, die hoch individualistisch ist. Das hat uns geprägt und prägt uns weiter. Die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen stehen über denen der Gemeinschaft. Das ist in anderen Gesellschaften, zum Beispiel kollektiven Gesellschaften, anders. Oder früher war es das. Du musstest oder musst als Einzelner zurückstecken gegenüber der Gruppe. Was die Gruppe auch in der Kirche oder in der Gemeinde ausgesprochen oder unausgesprochen erwartet hat, das war oder ist zu tun. Und deshalb ist es ja aus unserer Sicht und aus heutiger Sicht gut, dass so manche alte Zöpfe abgeschnitten wurden, weil da viel Druck passiert ist. Und wir sagen heute, ja, wir wollen uns doch heute nicht mehr in ein Gruppenschema pressen lassen. Aber es ist auch in gewisser Weise anstrengender geworden, wenn es keine klaren Vorgaben gibt. Mancher vermisst heute die klare Kante. Gemeinde ist der herausfordernde Versuch, auch heute im 21. Jahrhundert in einer individualistischen Gesellschaft Gemeinschaft zu leben. Und zwar Gemeinschaft von Menschen mit höchst unterschiedlichen Persönlichkeiten. Extrovertierte und Introvertierte, also solche, die nach außen gerichtet sind und solche, die eher nach innen gerichtet sind. Vorsichtige und risikobereite, aktive und eher phlegmatische und so weiter. Alle sind sie vereint in dem Anliegen, den Glauben an Jesus Christus heute zu leben. Auf der Gemeindefreizeit haben wir gute Werkzeuge dafür kennengelernt, wie man zumindest mit einem Teil dieser Unterschiede besser umgehen kann, wie die Kommunikation miteinander besser gelingen kann. Und ich muss sagen, ich zehre immer noch davon. Und wer nicht dabei war, sollte einfach diejenigen fragen, die auf der Freizeit waren, und sagen, erzähl mal. Und dann berichten wir gerne. Von den vier Merkmalen von Gemeinde, und da komme ich jetzt nochmal hin, ist das der Punkt Gemeinschaft. Der Glaube an Jesus ruft uns in die Gemeinschaft, auch uns Individualisten. Und auch wenn es anstrengend ist, mit anderen auszukommen. Es ist die Berufung zu einem Wir, nicht nur zu einem Ich. Dieses Wir gilt nicht nur lokal vor Ort, sondern über Gemeinde-, Konfessions- und Ländergrenzen hinweg. Das hat der Besuch in der Gemeinde Riga mir wieder vor Augen geführt. Wir gehören gemeinsam zum Leib Jesu weltweit. Und wir sind aufgerufen, uns mit diesen Brüdern und Schwestern zu verbinden. Und das ist heute, gerade in der digitalen Zeit, leichter als früher. Wir können Nachrichten von ihnen lesen, sogar per Video sehen, wie es ihnen geht und so für sie beten. Schauen wir uns die anderen Kennzeichen unter diesem Aspekt für uns hier nochmal an. Zum Punkt Lehre diskutieren wir ja schon manchmal in unserer Gemeinde. Brauchen wir mehr? Brauchen wir andere Formen? Mehr Vorträge? Mehr biblische Unterweisung? Vielleicht. Bibel und Wort Gottes kann man nie genug haben, wenn die Unterweisung dazu dient, dass Menschen Jesus besser kennenlernen und seine verändernde Macht in ihrem Leben erfahren. Aber tatsächlich gibt es Menschen, die sagen, dafür brauche ich doch keine Gemeinde. Ich lese meine Bibel für mich allein oder höre mir im Internet eine Predigt an. Das reicht mir schon. Ist das so? Es passt jedenfalls gut in diese individualistische Zeit. Gebet kann eine sehr individuelle Sache sein, aber nicht nur. Wir kennen von Jesus die Aufforderung, dass man zum Beten in sein stilles Kämmerlein gehen soll und für sich allein beten. Aber es gibt ganz klar auch die Verheißung für das gemeinsame Gebet. Da entsteht eine ganz andere Dynamik, wenn wir gemeinsam für die gleiche Sache einstehen und merken, es ist nicht nur mir persönlich ein Anliegen, sondern wir bitten und flehen gemeinsam und danken und loben Gott gemeinsam. Das haben wir heute Morgen hier auch wieder erlebt. Auch das Vaterunser, das Jesus seine Jünger zu beten gelehrt hat, ist in Wir-Form formuliert. Wenn wir mit diesen Worten beten, stellen wir uns hinein in das große Wir der Kinder Gottes. Das vierte Kennzeichen habe ich jetzt an den Schluss genommen. Das ist das Abendmahl. Und das ist immer eine Feier, die in der Gemeinschaft gefeiert wird. Selbst ein Krankenabendmahl für einen einzelnen Menschen braucht ein Gegenüber. Keiner reicht sich Brot und Kelch selbst. Man kann es nicht digital erleben. Es ist immer eine Gelegenheit für die Begegnung mit echten Menschen, mit Geschwistern, in denen mir Christus begegnet, weil er durch seinen Geist in ihnen lebt. Und darum glaube ich, dass es Gemeinde immer geben wird. Und ich bin überzeugt, dass es Gottes gute Idee für seine Kinder ist. Sein Konzept, um sein Reich in dieser Welt zu bauen. Mit fehlerhaften, begrenzten Menschen. Egal wie individualistisch und digital unsere Welt und Gesellschaft noch wird. Oder gerade darum. In der Gemeinschaft der Kinder Gottes ereignen sich die Zeichen der Herrschaft Gottes. So richtet er sein Reich auf, wo Menschen umkehren und in die Nachfolge Jesu eintreten. Wo vertrauensvoll geglaubt wird, wo voller Hoffnung gebetet und dankbar Gottes Wirken erkannt wird. Da beginnt es schon, mitten unter uns. Amen.